gehe mal davon aus, dass jeder von euch in seinem Leben schon mal eine ganz bestimmte Frage gestellt bekommen hat. Nämlich, stell dir vor, du hättest drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen? Ich verrate euch jetzt mal meinen ersten Wunsch. Mein erster Wunsch ist immer, ich wünsche mir noch drei Wünsche. Als Kind musste ich dann erstmal diskutieren, weil man dann sagte, nein, das gilt nicht. Aber was sind denn schon drei Wünsche? Ist doch nichts. Man hat doch viel mehr Bedürfnisse. Und dann geht es morgen schon weiter, da habe ich neue Wünsche. Wir sind doch im Grunde genommen nie wunschlos glücklich. Wenn man mal so schaut im Internet, was die Leute sich so wünschen, manchmal kurios, erstaunlich, die meisten wünschen sich Reichtum. Lustig fand ich am Platz 2, manche wünschen sich einen neuen Mann oder eine neue Frau. Aber andere wünschen sich auch Gesundheit, so das dritte im Ranking. Und was alle gleich haben ist, hinter dem Wunsch kommt immer, bitte, bitte, bitte. Wenn ich das hätte, dann. So wünschen wir uns irgendetwas und merken meistens ein bisschen später, dass das, was wir uns zuerst so sehr gewünscht haben, manchmal eine Zeit lang später gar nicht mehr so schön ist. Ich wünsche mir unbedingt das neue Handy, aber es dauert nicht lange, ist das auch veraltet und will ich ein neues haben. Dinge bleiben nicht immer so, wie sie sind. Dinge gehen kaputt. Verändern sich. Deswegen haben wir auch immer wieder neue Wünsche. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir immer auf etwas hoffen. Und ich würde gerne heute mal darüber reden, dass es vielleicht mehr Sinn macht, auf jemanden zu hoffen, der größer ist als ich selbst. Der vielleicht wirklich weiß, was meine tiefen inneren Bedürfnisse sind und manchmal ganz andere Wege hat, damit ich das bekomme, wonach ich mich sehne. Und ich würde das gerne heute mal mit einer Geschichte aus dem Alten Testament versuchen, ein bisschen zu verdeutlichen, muss aber davor sagen, das ist eine sehr brutale Geschichte. Ich kenne diese Geschichte nicht aus meiner Kindheit. Ich habe sie in keinem Kinderbuch gelesen oder gehört. Vielleicht, weil sie so brutal ist. Habe aber jetzt darin ein Prinzip entdeckt. Und das würde ich euch gern mitgeben. Inwiefern es einen Einfluss auf uns hat, wenn wir auf jemanden hoffen, der größer ist als ich selbst. Diese Geschichte hat mit dem Volk Israel zu tun. Einige wissen vielleicht, das Volk Israel hat 400 Jahre in Ägypten gelebt, war dort in der Sklaverei, sie wurden unterdrückt und sie hatten auch einen Wunsch, endlich frei sein. Nachvollziehbar. Und eines Tages, circa nach 400 Jahren, sagt Gott, heute ist der Tag, ich werde euch befreien, ich werde euch in ein Land führen, wo Milch und Honig fließen. Das war wahrscheinlich damals so das Ideal. Ich erfülle euch euren Wunsch. Hat dann zwar noch ein bisschen gedauert, sie mussten 40 Jahre in der Wüste bleiben, ein paar Umwege laufen, aber irgendwann war es soweit. Sie waren im gelobten Land Kanaan, endlich da angekommen, wo sie hin wollten und hatten eigentlich alles, was sie sich gewünscht haben. Man könnte denken, endlich können sie in Frieden leben. Raus aus der Sklaverei, rein in den Frieden. Das war leider nicht so, denn um das Volk Israel lagerten ganz viele andere Völker. Und das waren keine friedlichen Völker. Allen voran das Volk der Philister. Und die waren bekannt als ein sehr brutales Volk. Die hatten schon die Technologie der Eisenzeit. Sprich, die hatten Schwerter und Spieße und Schilde. Und wenn die dann gegen die Israeliten losgegangen sind, naja, die Israeliten waren Nomadenvolk, die hatten eher einen Hirtenstab, eine Steinschleuder. War unfair. Die Philister gingen brutal vor. Wenn die Krieg geführt haben gegen die Israeliten, hatten die kaum eine Chance. Irgendwann hatten die Israeliten natürlich auch ein paar Schwerter, aber in der Bibel steht, dass sie relativ schnell ein anderes Problem hatten. Sie hatten keinen Schmied. Die Philister hatten Schmiede, aber die Israeliten nicht. Insofern war es immer eine ganz kritische Situation für die Israeliten. Sie lebten permanent so in dieser Anspannung. Boah, hoffentlich kommen die Philister nicht morgen wieder um die Ecke. Nichts mit Frieden. Immer die Gefahr am Nacken. Genau an dieser Stelle möchte ich einsteigen in diese Geschichte. Es steht in 1. Samuel, Kapitel 4. Da fängt sie an. Die Israeliten führten wieder mal Krieg gegen die Philister. Die Israeliten hatten ihr Lager bei Eben-Ezer aufgeschlagen, die Philister das ihre bei Aphek. Dann griffen die Philister an. Nach einem langen und erbitterten Kampf gewannen sie die Oberhand und besiegten Israel. Etwa 4000 Israeliten fielen auf dem Schlachtfeld. Katastrophe. Habt ihr eine Ahnung, wie viel 4000 Leute sind? Ich war vor kurzem in einer Kongresshalle, da waren so Pi mal Daumen 4 bis 5000 Leute. Wenn ich mir das vorstelle, 4000 Israeliten werden brutalst ermordet. Schock. Nichts mit Frieden. Und die werden damals die gleichen Fragen gestellt haben. Gott, hallo? Wo bist du? Warum tust du nichts? Du schenkst uns endlich das Land, wonach wir uns so viele Jahre gesehnt haben. Und statt Frieden schickst du uns die Philister auf den Hals und die ermorden uns brutalst. Wir haben doch gar keine Chance gegen die. Warum lässt du das zu? Und die überlebt haben, kehren zurück und halten Kriegsrat. Sie analysieren, was ist hier schiefgegangen? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Da kommt einer und sagt, ich habe eine tolle Idee. Wir holen uns die Bundeslade ins Lager. Und wir nehmen die Bundeslade mit aufs Schlachtfeld. Dann ist quasi Gott mitten unter uns. Und wenn Gott da ist, dann müssen wir ja siegen. Ich meine, Gott kann doch nicht besiegt werden. Super Idee. Gesagt, getan, sie holen die Bundeslade. Die Philister greifen wieder an. Erfahren, oh, die Israeliten haben sich eine besondere Waffe besorgt. Und das hat mächtig gewirkt. Das hat die Philister nämlich eingeschüchtert. Im Text heißt es, da packte die Philister die Angst. Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen, schrien sie. So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Jetzt sind wir verloren, denn wer kann uns noch retten vor diesem mächtigen Gott der Israeliten? Sehr gut. Plan ist aufgegangen, Philister eingeschüchtert. Aber das sind Krieger, die ziehen nicht die Köpfe ein. Die sprechen sich Mut zu und greifen an. In der Schlacht kämpften die Philister verbissen. Und wieder schlugen sie ihre Feinde vernichtend. Jetzt dachte ich, hier ist ein Druckfehler. Ist aber nicht. 30.000 Israeliten fielen. Die übrigen flohen und verkrochen sich in ihre Zelte. Unter den Gefallenen waren auch Hofni und Pinas, die beiden Söhne Elis. Die Bundeslade Gottes nahm die Philister als Beute mit. Hallo? In der ersten Schlacht 4000 Israeliten, brutalst ermordet. Jetzt nehmen sie die Bundeslade mit. Den Sieg schon in der Tasche. Die Philister lassen sich das nicht gefallen. Sie kämpfen verbissen und 30.000 werden brutalst ermordet. Und die Bundeslade nehmen sie mit als Beute. Sie entführen quasi Gott. Wie geht das denn? Das wäre für mich spätestens der Zeitpunkt gewesen, wo ich meinen Glauben aufgegeben hätte. Hätte an die Götter geglaubt, aber nicht mehr an den Gott Israels, weil den gibt es nicht. Wer sowas zulässt, wer nicht eingreift, wer sein geliebtes Volk einfach so brutalst ermorden lässt, trotz, dass du ja mitten unter uns bist, ist doch ein klares Zeichen, dass du tot bist. Dass du nichts kannst. Schwach. Das war damals die Vorstellung. Ein starker Gott zeigt sich dadurch, dass er mächtig durchgreifen kann. Oh, ihr habt einen schwachen Gott. Er kann gar nichts. Lässt sich sogar entführen. Die überlebt haben, kehren zurück. Der Bote antwortete, die Israeliten sind von den Philistern geflohen. Tausende unserer Männer sind gefallen. Sie gehen zu ihrem hohen Priester Eli und sagen, Eli, auch deine Söhne, Hofni und Pinas, sind tot. Und die Bundeslade Gottes ist als Beute weggeschleppt worden. Als Eli, der hohe Priester, das hörte, dass die Bundeslade in die Hände der Philister gefallen war, stürzte er rückwärts von seinem Stuhl am Eingang des Heiligtums. Weil er schon so alt war und ein recht schwerer Mann, brach er sich bei dem Sturz das Genick und starb. Das war zu viel für den hohen Priester, für den Vertreter Gottes auf Erden. Was? 30.000 ermordet, die Bundeslade entführt. Gott ist tot. Meine Söhne gefallen. Er kippt um und stirbt. Als das seine Schwiegertochter hört, dass ihr Mann gefallen ist, dass Eli, ihr Schwiegervater, gestorben ist, dass die Israeliten besiegt wurden, sie war hochschwanger, setzen bei ihr vor Schock die Wehen ein. Es wird eine schwere Geburt. Sie stirbt an der Geburt. Das Kind überlebt. In ihren letzten Atemzügen ruft sie noch den Namen aus, den dieses Kind haben soll. Und das war kein schöner Name. Sie sagte, mein Kind soll Ikabod heißen. Kabod, ohne diese Vorsilbe I, das ist ein schönes Wort. Das heißt Glanz, Ruhm, Herrlichkeit. Aber mit der Vorsilbe I, Ikabod, kehrt es sich um. Haben wir im Deutschen auch. Ja, schön, mit Vorsilbe davor wird es unschön. Freundlich, unfreundlich. Ikabod, also das ist überhaupt nicht ruhmvoll. Ist nicht herrlich, ist nicht schön. Vielleicht wollte sie damit deutlich machen, Kind, du wirst in eine Zeit geboren, die ist nicht herrlich, die ist nicht schön. Die ist nicht ruhmvoll. Hier gibt es keinen Gott. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen, wo wir es nicht begreifen. Wenn Gott doch so groß ist, wenn wir doch an dich glauben und dir vertrauen, warum zeigst du dann nicht deine Macht? Warum haben wir dann das Gefühl, dass du gar nicht da bist? Dass es dich nicht gibt? Weil du mir nicht die Wünsche erfüllst, die Sehnsüchte, die ich doch habe. Und ehrlich gesagt, wenn wir mal schauen, wie es auf unserer Welt abgeht. Ich verstehe das nicht. Die Kriege, die in den letzten Tagen und Wochen passieren, Menschen, die brutalst sterben, auch durch Umweltkatastrophen, durch die Erdbeben, von jetzt auf gleich alle Existenz weg, die Hungersnöte, Menschen, die brutalst gequält werden, missbraucht. Wenn es einen Gott gäbe, wie viele Menschen sagen das? Wir erleben doch das Gleiche, was die Israeliten auch erleben. Sie werden vernichtet. Und wo ist Gott? Wenn ich nur für einen Tag Gott sein dürfte, ich wüsste doch, was ich mache. Aber vielleicht ist das genau das, was ich lernen muss. Dass ich nicht Gott bin. Dass Gott seine eigenen Wege geht. Und das ist auch gut so. Wenn Gott sich durch meine Weisheit, durch mein begrenztes Wissen einschränken lassen würde, dann könnte er ja in seiner Weisheit gar nicht mehr so handeln, wie er lieber handeln würde, damit Dinge langfristig wirklich gut sind. Und das war ja auch der Glaube der Israeliten. Sie packen Gott in eine Box, sie nehmen ihn mit aufs Schlachtfeld und dann muss Gott ja so handeln, wie wir das wollen. Und vermutlich hätte das nie dazu beigetragen, dass die Israeliten wirklich Frieden bekommen. Die Dinge sind nämlich nicht immer so, wie sie scheinen. Auch in unserem Leben, auch in unserem Alltag. Auch wenn wir bestimmte Dinge deuten und sagen, warum passiert so etwas, dann haben wir nicht immer das Allumfassende. Wir kennen nicht alle Fakten. Wir haben nicht oft den Überblick. Wir kennen nicht alle Auswirkungen. Wir sehen Schnipsel und machen uns daraus unsere Geschichte, manchmal sogar unsere Fantasien. Die Dinge sind nicht immer das, was sie scheinen. Gott ist nämlich nicht schwach. Gott ist nicht schwach. Die Geschichte geht ja weiter. Die Philister brachten die erbeutete Bundeslade von Eben-Eser nach Aschdod in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben seinem Standbild auf. Als die Einwohner von Aschdod am nächsten Morgen in den Tempel kamen, lag das Standbild Dagons mit dem Gesicht nach unten vor der Bundeslade des Herrn am Boden. Versuchen wir das mal bildlich vorzustellen. Also die Philister haben gesiegt, nehmen die Bundeslade mit, packen sie in ihren Tempel neben ihren Gott Dagon und dann gehen sie feiern. Die ganze Nacht durch. Dann kommen sie am nächsten Morgen in den Tempel zurück und da liegt ihr Gott Dagon mit dem Gesicht nach vorne vor der Bundeslade. Das sieht komisch aus. Das sieht so aus, als würde ihr Gott Dagon sich quasi vor dem Gott Israels verbeugen. Das geht ja gar nicht. Was tun sie also? Sie stellen ihren Gott Dagon schnell wieder auf, damit das keiner sieht. Hier passiert etwas im Verborgenen. Hier passiert etwas, was weder die Israeliten mitbekommen, was weder die Philister mitbekommen. Irgendwas ist hier im Tempel passiert. Einen Tag später kommen die Philister wieder in ihren Tempel und schon wieder liegt ihr großer Gott Dagon mit dem Gesicht nach vorne vor der Bundeslade. Und als würde das nicht schon genügen, ist auch noch der Kopf abgehackt und die beiden Arme. Und Kopf und Arme von ihrem Gott Dagon sind schön drapiert auf dem Eingang des Heiligtums. Für alle deutlich, die das sehen, hier ist etwas im Verborgenen passiert, was nicht menschlich ist. Die Israeliten kriegen davon noch nichts mit. Aber Gott ist nicht schwach. Er wirkt im Verborgenen und tut etwas, was die Israeliten hätten nie tun können. Denn Gott zeigt jetzt den Philistern seine Macht. Aber nicht durch Schwerter und Spieße, sondern um den Philistern richtig zu zeigen, was Gott drauf hat. Er ließ die Einwohner von Aschdod und den umliegenden Dörfern seine Macht spüren, indem er sie mit einer Krankheit plagte. Viele litten plötzlich an sehr schmerzhaften Geschwüsten. Junge und Alte litten an diesen schmerzhaften Geschwüren. Wer nicht starb, litt schwer an diesen Geschwüren. Überall war lautes Klagen und Schreien unter den Philistern zu hören. Gott tut hier etwas im Verborgenen, was die Israeliten hätten nie machen können. Sie hätten noch so tapfer kämpfen können. Die Philister wären immer zurückgekommen, hätten nochmal Dollar draufgehauen. Die hätten nicht nur die 30.000 umgebracht, die hätten auch noch den Rest umgebracht. Das war nicht Gottes Strategie. Durch noch bessere Kampfkunst die Philister einzuschüchtern. Gott schickt eine Plage und demütigt die Philister so sehr damit, dass es nur ein Kapitel später heißt, nachdem der Herr die Philister so gedemütigt hatte, fielen sie nicht mehr ins Gebiet der Israeliten ein. Der Herr hielt sie davon ab, solange Samuel lebte. Die Israeliten eroberten alle Städte zurück, die die Philister ihnen abgenommen hatten. Von Ekron bis Gat, samt den umliegenden Gebieten. Auch mit den Amoritern lebte Israel zu dieser Zeit in Frieden. Ich habe mal geschaut, wie lange das gewesen ist. Hier heißt es, dass die Israeliten so lange in Frieden lebten, wie Samuel lebte. Samuel wurde ungefähr 90 Jahre alt und ist ungefähr so mit 30, 33 zum hohen Priester gesalbt worden. Er hat in den ersten Jahren noch mit dem hohen Priester Eli, der dann gestorben war, zusammenregiert. Also sprechen wir hier von ungefähr 50 Jahren, die Israel in Frieden lebte. Und die Philister sich nicht mehr trauten, die Israeliten anzugreifen, weil sie vor diesem großen Gott solche Angst hatten. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Gott hat seine eigenen Wege. Und das ist auch gut so, damit er in seiner Weisheit auch im Verborgenen Dinge vorbereiten kann, um letzten Endes das zu ermöglichen, was wir manchmal durch unsere menschlichen Wünsche versuchen zu ermöglichen, aber vielleicht gar nicht so lange anhält. Deshalb, es gibt in unserem Leben Tage ohne Hoffnung. Es gibt Tage, wo wir zweifeln, auch an Gott. Es gibt Tage, wo unser Herz enttäuscht ist, wo wir nicht wissen, warum und wie es weitergehen soll. Und das sind immer Tage, wo ich das Gefühl habe, dass Gott nichts tut. Aber ich lerne daraus, dass diese Tage, wo ich das Gefühl habe, dass Gott nichts tut, gerade ein Zeichen dafür ist, dass Gott im Verborgenen etwas tut, was ich nur nicht mitbekomme. Deshalb meine Sorgen, meine Ängste, meine Zweifel sind immer ein Moment, um etwas zu lernen. Nämlich, dass ich nicht Gott bin. Und dass Gott viel größer ist als meine Hoffnung. Dass Gottes Weisheit viel größer ist als meine Wünsche. Als die Wege, die ich mir vorstelle, die doch eigentlich ganz schön wären, aber vielleicht langfristig nicht das erbringen, wonach ich mich wirklich sehne. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich als Teenager gebetet habe, dass diese Freundin wirklich meine Frau wird. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass Gott all diese Gebete nicht erhört hat. Weil er sagte, warte noch ein bisschen. Das macht dich nicht glücklich. Ich will aber, dass du dauerhaft glücklich wirst. Ich habe da schon was vorbereitet. Und der Tag wird kommen. Deshalb zweifle niemals. Niemals an dem, was Gott in deinem Leben noch alles tun kann. Dafür würde ich gerne beten. Guter Vater im Himmel, in unserem Leben passieren so viele Dinge, die wir nicht verstehen. Und das sind ganz häufig auch Dinge, unter denen wir leiden, wo wir uns Sorgen machen, Angst haben, wo wir verzweifelt auch schreien, wo wir die Not der Menschen sehen und auch unsere eigene Not jeden Tag spüren. Und es sind häufig Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, wo bist du? Was tust du eigentlich? Bitte hilf, dass wir durch die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, die du uns ja nicht ohne Grund mitgegeben hast, sondern damit wir Prinzipien erkennen, wie du wirklich bist. Und dass du nicht schläfst oder dass du nicht ratlos bist, sondern dass du einen Plan hast, dass du die Zukunft kennst. Und dass du ganz genau weißt, was du tust. Du bist nicht schwach. Du gehst deine eigenen Wege, um letzten Endes uns das zu ermöglichen und das zu schenken, wonach wir uns wirklich sehen. Hilf, dass wir dieses Vertrauen zu dir haben, gerade in den schweren Zeiten. Und dass wir niemals daran zweifeln, was du noch alles in unserem Leben tun kannst. Amen.